Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 92. Bitte nicht wundern, meine Stimme ist so ein bisschen leicht angeschlagen. Ich hatte nämlich eine Erkältung, aber ich glaube, es geht ganz gut. Heute möchte ich die Folge mit einem Rückblick beginnen. Zusammen mit Gerd Thomas von FC Internationale Berlin habe ich ja das Projekt Ehrenamt im Amateurfußball stärken ins Leben gerufen. Ich habe ja in der letzten Folge und in der Folge davor ja ein bisschen darüber berichtet und wir haben ja auch beide dazu ein Interview geführt. Und im Rahmen dieses Projektes veranstalten wir gemeinsam drei Veranstaltungen zu den jeweils wichtigen und ja tragenden Säulen des Amateurfußballs, zu den Vorständen, TrainerInnen und den Eltern. Am 23. Februar ging es dann diesmal um die Vorstände. Das war die erste Veranstaltung und wir haben uns darin mit der Fragestellung beschäftigt, Ehrenamt am Ende, was Vorstände ändern können. Dazu gab es ein Panelgespräch, das von Tiziana Höll moderiert wurde und in dem stellte Jan Holze von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt Ergebnisse aus der aktuellen Zivic-Studie vor und eben gleichzeitig auch Überlegungen, wie das Ehrenamt verändert werden kann. Yvonne Schumann, sie ist Vorsitzende von FFC Berlin 04, ließ uns an ihren täglichen Erfahrungen aus ihrem Vereinsleben teilhaben und zeigte auch gleichzeitig auf, was bei ihnen schon bereits ganz gut läuft, also was sie auch schon ganz gut umgesetzt haben und wo es aber einfach noch Veränderungsansätze bzw. Veränderungspotenzial gibt. Und der dritte im Bunde war Malte Schroth vom Berliner Fußballverband e.V. und er berichtete, wo und wie der Verband bereits unterstützt, erklärte auch ein paar Maßnahmen und gleichzeitig aber auch, an welchen Stellen einfach noch Optimierungsbedarf ist. Dazu diskutierten Vertreterinnen von fast 30 Vereinen, 30 Berliner Vereinen, wirklich leidenschaftlich miteinander und gingen halt in drei Workshops, die wir angeboten haben, in den Austausch. Für alle war klar, am Alten festhalten, das geht einfach nicht mehr. Es braucht Veränderungen, um das Ehrenamt auf eine neue Ebene zu heben. Und dabei denken beispielsweise einige darüber nach, ein erstes Hauptamt einzuführen, um die Vereinsarbeit professioneller und ja auch effizienter für alle aufzustellen. Ein anderer Verein will klare Strukturen schaffen, um beispielsweise Alltagsaufgaben aus dem Vorstand herauszunehmen und dadurch für mehr Entlastung zu sorgen. Ein weiterer will den Nachwuchs für die Vorstandsarbeit gewinnen, um ihn einfach zu verjüngen, also einfach so ein bisschen auf jüngere Beine zu stellen, beziehungsweise eben halt die Erfahrungen, die von den erfahrenen Vorstandsmitgliedern zu bündeln mit eben Impulsen von jüngeren Vorstandsmitgliedern. Wieder weitere werden klare Kommunikationsregeln für mehr Transparenz und Verständnis erarbeiten. Also du siehst, es gab viele Impulse, die mitgenommen wurden und über die auch gesprochen wurde. Ein Aspekt, der in der Veranstaltung aber auch immer wieder beleuchtet wurde, ist die Gewinnung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen. Wie sprechen wir Menschen an, die wir für ehrenamtliche Aufgaben wie zum Beispiel Vorstands- oder TrainerInnen oder Vereinsarbeit gewinnen wollen? Wie kann ich das Ehrenamt auch einfach attraktiv gestalten, dass es nicht so immer diesen Aspekt hat, ach Gott, Ehrenamt, das ist viel Arbeit, das ist anstrengend, das nervt. Und auch welche neuen Arbeitsmodelle braucht es, um Interessierte zu locken? Und gerade diese letzte Frage, die finde ich total spannend. Und ich glaube, dass dieses 1:1, also eine Person für eine Aufgabe, ausgedient hat. dass das einfach nicht mehr umsetzbar ist. Nicht nur in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt ist ja eine Veränderung offensichtlich und immer mehr zu spüren, sondern auch das Ehrenamt braucht neue Ansätze, um wirklich, ja, das ist so ein Begriff, ne, den wir oftmals jetzt nutzen, aber um zukunftsfähig zu sein. Und gerade im Sport und vor allem ja auch im Fußball, wo das Ehrenamt immer rückläufiger ist, macht es wirklich Sinn, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, was kann ich mir vielleicht auch aus anderen, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Gesetz, Systemen abschauen und was kann ich nutzen. Ich möchte in der heutigen Episode meine Gedanken dazu mit dir teilen, was wir uns aus der Arbeitswelt zum Thema Jobsharing abschauen können und dir dazu drei Impulse für deinen Alltag nennen. Im Fußball arbeiten ja vielerorts TrainerInnen in Teams, Cheftrainerinnen und Co-TrainerInnen. Je nach Alter der SpielerInnen und des Leistungsniveaus gibt es auch nochmal Unterstützung durch BetreuerInnen oder SpezialtrainerInnen. Also das ist ja etwas, was einfach so ganz normal ist und was wir auch gut kennen und was einfach auch zum Fußball dazugehört. In der Arbeitswelt führt der Wunsch nach mehr Flexibilität der ArbeitnehmerInnen und der Fachkräftemangel, den wir ja allerorts auch haben, dazu, über neue Arbeitsmodelle einfach nachzudenken. Jobsharing ist dabei eins, was bei Unternehmen wie auch den MitarbeiterInnen immer beliebter wird, auch auf Führungsebenen. Warum denken wir dieses Arbeitszeitmodell nicht auch im Ehrenamt? Gerade da, wo Zeit so ein ja kostbarer Faktor ist, also wo ja ganz wenige auch keine ehrenamtlichen Aufgaben übernehmen, weil sie sagen, ich schaffe das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das noch unterkriegen soll. Es auch Flexibilität benötigt, um die verschiedenen Lebensbereiche unter einen Hut zu bekommen. Lassen Aufgaben und Positionen von Ehrenamtlichen im Tandem oder im Team einfach erfüllen. Also denk mal darüber nach, es braucht doch nicht immer nur die eine Person, die nur diese eine Aufgabe erfüllt. Wenn du mir schon länger zuhörst oder eben meine Blogartikel liest, dann weißt du, dass ich wirklich ein großer Fan von Teams bin. Ich finde es nicht nur lebendig, sich mit mehreren auszutauschen oder zusammenzuarbeiten, sondern auch absolut bereichernd, mich mit den anderen auszutauschen, zu einem gemeinsamen Thema zu arbeiten, ja, und darüber andere Perspektiven und Sichtweisen auch zu erhalten und kennenzulernen. Wir haben alle so viele Kompetenzen, die wir nutzen und in einen Pott werfen können oder auch sollten. Und das finde ich viel öfter. Und wenn wir das eben auch machen, dann kann es auch dazu führen, dass wir wirklich Neues gemeinsam schaffen können. Ich möchte gerne damit beginnen, dir so ein bisschen den Mehrwert eines Tandems oder eines mehrköpfigen Teams vorzustellen. Also dir den Mehrwert des Jobsharings mal so ein bisschen nahe zu bringen. Also folgende Vorteile sehe ich im Jobsharing. Es finden sich im Ehrenamt eher Personen, wenn sie wissen, sie machen den Job nicht allein, sondern können sich die Verantwortung mit einer oder sogar mehreren Personen teilen. Der zweite Vorteil ist, durch die Aufgabenteilung ist der Einzelne entlastet, weil der Arbeitsaufwand von mehreren geschultert wird und sich eben reduziert. Der dritte Vorteil ist, du reduzierst den Stressfaktor dadurch, dass es nicht mehr so dieses, oh Gott, nur ich alleine mache das, ich muss ganz viel Zeit aufbringen, es ist vielleicht auch eben anstrengend und erhöhst damit eben auch den Spaß an der Arbeit, weil der Einzelne oder die Einzelne nicht immer an ihre oder seine Grenze geht, was wir ja auch ganz oft im Ehrenamt immer hören, ne? Dass die Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, oftmals wirklich bis zum Ultimo sich auspowern, ne? Und dann irgendwann einfach nicht mehr können und dann ganz aussteigen müssen. Der vierte Vorteil, du bündelst mehr Expertise in einer Position, weil du ja auf die Kompetenzen von mehreren Personen zurückgreifen kannst. Und der letzte Vorteil ist, gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass die Arbeit, wenn du sie eben auf mehrere Personen aufteilst, kontinuierlich gemacht werden kann, weil immer jemand da ist. Also das finde ich jetzt schon mal ganz viele Vorteile, die ja gerade im Kinder- und Jugendfußball und auch im oder eben auch im Seniorenfußball, also sprich in der Vereinsarbeit, ja schon mal sinnvoll sind, sich eben die mal genauer anzugucken. Jetzt ist ja die Frage, wie kannst du denn so ein Jobsharing umsetzen? Also Voraussetzung für ein gutes Gelingen, in Tandems oder mehrköpfigen Teams zu arbeiten, ist auf jeden Fall Klarheit über die Aufgaben, also einmal inhaltlicher Natur, was wird erwartet und auch zeitliche Klarheit, also was für ein Zeitfenster benötigt die Erfüllung dieser Aufgaben. Der nächste Punkt ist die Lust auf die Zusammenarbeit im Tandem oder im Team. Also wenn es mehr als zwei Personen sind, ne, dann würde ich jetzt, ist meine Definition jetzt so ein bisschen die Teamarbeit. Sind es nur zwei Personen, würde ich immer von Tandem sprechen. Also erstmal, dass die Personen, die sagen, ja, wir wollen das, sollten eben auch Lust haben auf die Zusammenarbeit mit anderen Personen. Und last but not least ist natürlich ganz, ganz wichtig, klare Regeln, eine klare Struktur und wirklich eine gute Kommunikation miteinander braucht es, damit eben wirklich die Aufgaben von mehreren Personen gleichzeitig eben übernommen werden können. So, also du merkst, es gibt halt ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, und damit dir das gut gelingt, ist die Vorbereitung dazu eben recht wichtig. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Die Jobdefinition ist wichtig. In meiner Arbeit höre ich ja nun sehr oft, dass zum Beispiel Vereine über die fehlende Unterstützung der Eltern bei, ich nenne jetzt mal als Beispiel, Turnieren oder Festen klagen. Wenn ich dann rückfrage, welche Aufgaben sie denn genau übernehmen sollen und ob sie das denn auch im Detail wissen, dann schaue ich ganz häufig ja in sehr betretene Gesichter. Und dann gibt es als Antwort auch sehr gerne, na ja, das weiß man doch schon und das sollte denen doch klar sein. Da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Klar, wenn ich mich auskenne und das schon häufig gemacht habe, dann weiß ich, was von mir erwartet wird, wenn es die Anfrage gibt in der WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer es im Verein oder in der Mannschaft kommuniziert wird, wer kann beim Turnier helfen. Genau, dann weiß ich im Grunde, wenn ich schon dieses Vorwissen habe und es schon mal mehrmals vielleicht gemacht habe, was dann auf mich zukommt. Wenn nicht, wenn ich es noch nie gemacht habe, dann habe ich wirklich keinen blassen Schimmer, was genau ich tun soll und vor allem, welcher Zeitaufwand auf mich zukommt. Bedeutet denn dieses Unterstützung beim Turnier, ich muss den ganzen Turniertag da sein, oder gibt es auch Aufgaben, die vielleicht zeitlich begrenzt sind, weil sie zu einem bestimmten Moment erfolgen sollen? Also gerade dieser Zeitaufwand ist für viele ein entscheidender Faktor, ob sie Ja oder Nein sagen. Also zwei Aspekte treffen hier bei diesem Beispiel, was ich dir jetzt genannt habe, aufeinander, die zu Frust, Stress und dann eben halt auch ganz schön zu Konflikten führen. Einmal die Annahme, mein Gegenüber wird das schon wissen oder dem sollte doch klar sein, wenn ich jetzt diese Anfrage stelle, was damit gemeint ist. Und auf der anderen Seite die Unwissenheit durch fehlende Informationen. Also an diesem Beispiel möchte ich dir verdeutlichen, wie wichtig es ist, immer bei, ja, ich sag mal, null zu starten und davon auszugehen, dein Gegenüber ist komplett neu in diesem Job oder in dieser Materie und einfach unwissend. Das bedeutet halt, gib ihm wirklich alle Informationen an die Hand, die er oder sie wissen muss, um einen guten Einstieg zu haben und um eben diesen Job ausfüllen zu können. Und ebenso formuliere halt deine Erwartungen an die Ausführung des Jobs auch wirklich sehr transparent und sehr verständlich. Und da geht es, ist es auch wichtig oder da ist es auch egal, um welche Position es in deinem Verein geht. Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Unterstützung bleiben, wäre es halt so, wirklich klar zu machen, welche Aufgaben fassen sich unter diesem Begriff Unterstützung fürs Turnier. Also was gehört da alles dazu? Ist das jetzt nur die Kuchenspende oder ist es der Aufbau des Kuchenbuffets? Ist es dann der Verkauf des Kuchenbuffets? Ist es vielleicht noch die Kaffeebude zu machen oder den Spüldienst zu übernehmen, wenn mit Geschirr gearbeitet wird? Oder geht es darum, im Vorfeld bestimmte Dinge dafür zu organisieren. Also das sind alles so Aufgaben, die vielleicht darunter fallen könnten. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere. Und da wäre es halt wichtig, wenn dein Gegenüber diese Aufgaben kennen würde und wenn du es eben halt auch zeitlich miteinander verbinden kannst. Also welche zeitliche Komponente braucht welche Aufgabe? Wenn du das halt eben machst, also wirklich diese Transparenz und die Klarheit bietest, so können sich Teams eben entsprechend ihrer Kompetenzen halt auch zusammenfinden, weil sie im Detail wissen, welche Anforderungen und Erwartungen an uns gerichtet werden, ja, und welche Voraussetzungen ich auch für die Aufgabe mitbringen soll. Der zweite Aspekt, der eben halt auch sehr wichtig ist, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ist halt wirklich, der Zeitrahmen sollte klar definiert sein. Gerade in unserer Freizeit ist ja wirklich Zeit ein total wertvolles Gut. Daher auch verständlich, dass wir sie nicht verschwenden wollen. Und ich denke wirklich auch ganz oft an die Zeit zurück, als unser Sohn noch Fußball gespielt hat und unsere Kinder jünger waren. Da haben wir wirklich ein sehr straffes Familienmanagement gelebt, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Also ich fand das oftmals wirklich total herausfordernd und ich fand es auch echt total nervend, wenn ich eigentlich montags morgens in die Woche gestartet bin und wusste, wie die ganze Woche sein wird und wie das nächste Wochenende aussieht. Und da wenig Flexibilität war. Daher war es für mich auch ein absolutes Muss, im Vorfeld zu wissen, wie viel Zeit etwas benötigt, bevor ich auf eine Anfrage verbindlich reagiert habe oder zugesagt habe. Und so wie es mir ging, geht es eben halt auch ganz vielen Familien, die deren Kinder oder deren Kind, wenn sie nur ein Kind haben, halt im Verein spielt. Also daher möchte ich dich da nochmal ein bisschen für sensibilisieren, dass du das auch nochmal so ein bisschen im Hinterkopf hast und in diesem ganzen Zusammenhang auch immer nochmal so ein wenig mal die Perspektive deines Gegenübers einnimmst und da eben halt nicht nur auf dieser Ebene, welche Informationen braucht die Person von mir, sondern auch nochmal so ein bisschen schaust, ja, in welchem Setting lebt denn die Person, also in welchem Umfeld, was hat sie denn für weitere Lebensumstände, nenne ich sie mal, und was könnte da hilfreich sein, um sie für das ein oder andere dann eben mobilisieren zu können. Also egal, um welche Aufgaben es geht, hilft es dir, UnterstützerInnen zu finden, wenn der zeitliche Aufwand definiert ist. Also auch ein Tandem kann gemeinsam besser kalkulieren, ob sie den Zeitaufwand gestemmt bekommen, beziehungsweise wie sie ihn auch untereinander verteilen können, wenn sie ihn einfach kennen. Und bei dieser Verteilung ist es auch gar nicht unbedingt notwendig, dass die Pari-Pari ist, also so 50%, 50%, sondern hier ist vielmehr wichtig, dass sie sich den Bedürfnissen des Einzelnen anpasst. Und das führt mich eben zu meinem nächsten Aspekt, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, Strukturen und Klarheit sind wichtig. Also um gemeinsame Aufgaben miteinander zu teilen, ist eine Struktur in einem Tandem oder einem Team unerlässlich. Jeder, jede sollte ehrlich sagen, was er oder sie einbringen kann und auch vor allem will. Und dabei geht es um Aufgabenverteilung wie auch um die Form der Zusammenarbeit. Da geht es auch um das Zeitmanagement. Ne? Wie teilt man sich zeitlich auf? Ist es immer so, dass man beispielsweise nur zusammenarbeiten kann? Oder kann auch jeder seine Zeit selbst definieren und planen? Welche Absprachen sollten getroffen werden, etc. pp. Also vor allem zeitliche Absprachen zu Arbeitstreffen empfehle ich auch immer wieder, weil gerade zu Beginn eines neuen Projektes, nenne ich es jetzt mal, da braucht es ja meist immer so ein bisschen mehr, bis man Klarheit geschaffen hat, Strukturen geschaffen hat, bis man sich auch miteinander gefunden hat. Und ich erlebe es häufig mal, dass gerade diese Gespräche oder Arbeitstreffen, sei es jetzt in Präsenz oder sei es online, da kann es mal schnell passieren, dass sie so ein bisschen zeitlich aus dem Ruder laufen. Ne? Dass aus den anfänglichen, okay, wir wollen uns heute mal eine Dreiviertelstunde, Stunde treffen, auf einmal anderthalb Stunden werden. Das ist mal voll und ganz in Ordnung, wenn das einmal passiert. Wenn das aber immer wieder passiert, dann kann das auch dazu führen, dass die TeilnehmerInnen schnell genervt sind. Also ich spreche da auch aus eigenen Erfahrungen, wenn ein Zeitrahmen nie wirklich so gehalten wird. Und daher möchte ich da nochmal auch so ein bisschen dich drin bestärken. Schaut auch gerade, wenn es das Thema, ne, Zeit, ich hatte es gerade schon, es ist ein wertvolles Gut, dass man damit auch wirklich wertschätzend und sensibel umgeht. Also sich aufeinander einzulassen und in der gemeinsamen Arbeit zu finden, das braucht auch Zeit und Geduld miteinander, aber auch mit sich selbst, bei denen, die dann diese Aufgaben ausführen, aber auch eben bei dir, der halt eben quasi ja diese Strukturen und Regeln oder diese neue Arbeitsform eben einführt. Und so Strukturen, die ihr am Anfang eben manifestiert, genauso wie auch Regeln, sind auch oftmals dafür da, sie immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und eben anzupassen, weil es ist eben eine Entwicklung. Es entwickelt sich etwas Neues, was es vielleicht vorher so noch nicht gab und wo es auch jetzt wenig Erfahrungswerte zu gibt. Daher ist es wirklich wahrscheinlich, dass sich der zu Beginn geschaffene Rahmen im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickeln wird. Und um das Jobsharing erfolgreich in deine Vereinsstrukturen einzubinden, braucht es einfach die entsprechenden Vorbereitungen durch dich als Abteilungsleiterin oder Verantwortliche. Und das kostet eben anfangs auch Zeit, die du investieren solltest, und Engagement, wozu du dir auch Support über KollegInnen holen kannst oder auch solltest, ne? Also siehe Jobsharing, um eben diese Vorbereitung für Tandems in bestimmten Positionen zu schaffen, nutze du auch eben das Know-how von MitstreiterInnen. Und wenn du eben da eine gute Struktur für die Positionen schaffst, dann führt das halt zukünftig dazu, dass du diese Aufgaben in deinem Verein durch ehrenamtliche Unterstützung relativ gut auf solide Beine stellen kannst. In diesem Zusammenhang möchte ich auch immer nochmal erwähnen und habe das auch immer wieder im Hinterkopf, wie wichtig ein erfolgreiches Onboarding ist. Also Onboarding von Anfang an, sei es jetzt TrainerInnen, die du für das Ehrenamt gewinnen möchtest, genauso wie Eltern, die du für das Ehrenamt gewinnen möchtest, dass du die von Anfang an wirklich gut abholst und eben gut einbindest. In den Artikeln "So wichtig ist das Onboarding für TrainerInnen" und "Onboarding für Eltern im Jugendfußball" findest du nochmal Impulse, und da habe ich auch nochmal so einige Punkte aufgeführt, die einfach wichtig sind zum Onboarding und die du auch auf andere Bereiche in deinem Verein wunderbar anwenden kannst. Denn was ganz, ganz wichtig ist, je wohler die Person sich beim Eintritt in ihr Ehrenamt fühlt, und oder beim Eintritt in deinen Verein fühlt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch langfristig bleibt. Und das ist ja der Wunsch vieler Vereine, dass sie eben eine Nachhaltigkeit im Ehrenamt hinbekommen und eben nicht nur zum Beispiel TrainerInnen finden, die vielleicht nur eine Saison machen und dann wieder gehen, oder dass sie eben VorstandsmitgliederInnen finden, die eben auch nur sagen, okay, ich mache das jetzt ein Jahr und dann sind sie wieder weg, ne? Weil um Veränderung hinzubekommen, ist es halt auch einfach wichtig, dass man so ein bisschen Zeit hat, weil Entwicklungen gehen nicht einfach von jetzt auf gleich. Und so eine Saison reicht oftmals auch gar nicht aus, um wirklich da nachhaltig zu sein. Und der Wunsch ist es ja, dass man da wirklich auch längerfristig Menschen findet, die eben mit einem zusammenarbeiten. In unserer Veranstaltung waren auch einige Vereine, die bereits in Arbeitsgruppen oder in Teams arbeiten. Ihr Fazit dazu war: Jeder hat etwas, in dem er oder sie richtig gut ist, und bringt das in die Arbeit ein. Der eine kann beispielsweise mit den Eltern ganz gut zusammenarbeiten oder beziehungsweise Gespräche führen. Der andere ist ganz gut in der Beschaffung von Sponsoren und von Geldern. Und dem Dritten fällt es aufgrund seines betriebswirtschaftlichen Backgrounds vielleicht leichter, den Schatzmeister zu unterstützen. Und diese Kompetenzen, dieses Wissen können wir super gut für den Verein nutzen. Also das so ein Fazit aus unserer Veranstaltung, dem ich mich sehr gerne anschließe und damit jetzt heute es diesmal gar kein eigenes Fazit gibt. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit meinen Gedanken, die ich jetzt zum Thema Jobsharing mit dir geteilt habe, ein paar Impulse geben konnte und du vielleicht auch so ein bisschen drüber nachdenken kannst, wie oder wo du es vielleicht bei dir im Verein eben mal im Kleinen umsetzen kannst. Auch hier wieder ganz wichtig, beginne erstmal klein, setze dir ein Ziel, was wirklich erreichbar ist, also nicht schon das Riesenziel, sondern das kleine Ziel. Unterteile das auch nochmal in kleinere Zwischenziele, damit eben ja die Möglichkeit, dass du Schritt für Schritt eben auch weitergehen kannst, wirklich vorhanden ist und du mit so auch deinem Ziel immer näher kommst. Ich habe natürlich auch schon wieder so eine kleine Frage mitgebracht, weil gerade zum Thema Jobsharing, weil es ja auch sowas ist, was jetzt so ein bisschen neu Einzug hält, würde ich auch ganz gerne wissen, ist dir das Thema schon so bekannt? Nutzt du schon die Vorteile des Jobsharings in deinem Verein? Und wenn ja, wie? Dazu würde ich mich natürlich wieder freuen. Du würdest mir da deine Erfahrungen mitteilen und sie mit uns teilen und schick mir dazu doch sehr gerne eine Mail. So, jetzt sind wir am Ende unserer Episode und ja, schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du magst, teile den Podcast gerne mit deiner Community und lass auch deine FußballkollegInnen davon profitieren. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleib gesund.